Deutschlandfunk, das war der Tag.
Wie weit geht Wladimir Putin? Wie weit treibt er die Eskalation? Hungersnöte, Flüchtlingsströme, Energienotstand. Das ist alles schwer zu sagen, ob es kommt. Fakt ist, die Kämpfe gehen nicht nur im Osten der Ukraine weiter. Russland habe die Intensität an allen Fronten erhöht, heißt es von ukrainischer Seite. Kiew hat angesichts der Lage das Kriegsrecht um 3 weitere Monate verlängert. Polens Präsident Duda hält eine Rede vor dem ukrainischen Parlament in Kiew und Bundeskanzler Olaf Scholz reist auf Energiemission nach Afrika. Willkommen zu dieser Tageszusammenfassung im Deutschlandfunk. Ich bin Jonas Rehse. Mariupol war viele Wochen lang Symbol des ukrainischen Widerstands. Seit wenigen Tagen ist der Widerstand gebrochen. Die Hafenstadt befindet sich nach dem Fall des Stahlwerks in russischer Hand. Seitdem werden die Befürchtungen wahr, dass sich russische Angriffe massiv auf andere Teile des Landes konzentrieren, zum Beispiel auf den Donbass ganz im Osten. Doch was wird jetzt aus der einstigen Stadt des Widerstands? Was wird aus Mariupol nach dem Fall? Rebecca Barth.
Aus einem Kleinlaster räumen Freiwillige und Soldaten Obst und Kartoffeln. Eine Gruppe von Menschen, darunter Kinder, scheint sehnsüchtig auf die frischen Lebensmittel zu warten. Es sind Aufnahmen der russischen staatlichen Nachrichtenagentur RIA Novosti. Sie sollen zeigen, wie sich russische Besatzungstruppen um die verbliebenen Einwohner von Mariupol kümmern. Danke, dass wir jetzt Wasser haben. Wir hoffen, dass wir auch bald wieder Strom und Gas haben und Frieden. Es wird aufgeräumt in Mariupol. So zumindest stellen es die russischen Medien dar. Sie feiern den Sieg über die letzten ukrainischen Soldaten, die sich in der vergangenen Woche ergeben hatten. Nun kehrt wieder Normalität ein, vermitteln die Bilder. Bürgermeister Vadim Boytchenko widerspricht im ukrainischen Fernsehen. Die Kanalisation funktioniert nicht. Es leben noch 100.000 Menschen in der Stadt und das ist ein Problem. Unsere Ärzte beobachten, dass das zu einem Problem werden kann, sowohl für die Umwelt als auch wegen Infektionskrankheiten. Auch die UN hat festgestellt, dass es deswegen zu Ausbrüchen von Cholera oder anderen Krankheiten wie Ruhr kommen kann. Doch Bürgermeister Boytchenko hat die Stadt lange verlassen. Die Macht haben andere übernommen. Schon Anfang April wurde ein ehemaliger Abgeordneter des Mariupoler Stadtrats auf seinen Posten gesetzt, Konstantin Iwaschenko, früher Mitglied in der prorussischen Partei Oppositionelle Plattform für das Leben. Die ukrainische Generalstaatsanwaltschaft verdächtigt ihn des Hochverrats. Iwaschenko Anfang April. Heute sehen wir, wer unsere Stadt zerstört und wer sie befreit, wer unsere Bewohner versorgt und rettet. Das wissen wir alle sehr gut. In diesen 8 Jahren seit dem Umsturz in Kiew haben wir so viel wie möglich getan, um unsere historischen, kulturellen und kirchlichen Werte zu schützen, die unsere Ahnen uns Jahrtausende gelehrt haben. Die neuen Machthaber errichten Denkmäler, darunter eine Allee aus Tannen. Hier soll derjenigen gedacht werden, die aus russischer Sicht bei der Befreiung der Stadt gestorben sind. Russland ist gekommen, um zu bleiben, das sagte Separatistenführer Denis Puschilin schon Anfang Mai. Jetzt werde der Hafen entmint, zerstörte Häuser neu aufgebaut und aus Mariupol wolle man einen Kurort machen, heißt es. Doch der ukrainische Militärexperte Oleg Zhdanov hat Zweifel. Wenn sie von Wiederaufbau der Stadt sprechen, dann muss das aus dem russischen Haushalt finanziert werden. Das heißt, wer wird auf diesen Finanzströmen sitzen? Kadyrov. Das ist eigentlich ein Tribut an Kadyrov dafür, dass seine Kämpfer am Krieg gegen die Ukraine teilnehmen. Laut des britischen Geheimdienstes hat ein Cousin des tschetschenischen Machthabers Kadyrov die Operation tschetschenischer Kräfte in Mariupol geleitet. Kadyrov selbst gab an, man werde beim Wiederaufbau auf die Erfahrung nach dem Zweiten Tschetschenienkrieg bauen können. Damals wurde die Hauptstadt Grosny von russischen Truppen großflächig zerstört. Kein gutes Argument für Militärexperte Oleg Zhdanov. Er gibt an, bis heute sei nur das Zentrum von Grosny wieder aufgebaut, der Rest seien bis heute Ruinen.
Keine guten Aussichten für Mariupol und andere Städte in der Ukraine. Während also in Mariupol aufgeräumt wird, hat Russland offenbar seine Offensive vor allem in der Ostukraine intensiviert. Laut ukrainischen Behörden, aber auch in Kharkiv im Norden sowie in Mykolajew und Zaporizhia im Süden des Landes. Vor diesem Hintergrund ist der polnische Staatspräsident Andrzej Duda in die ukrainische Hauptstadt Kiew gereist, unangekündigt, als erster ausländischer Staats- und Regierungschef seit dem Beginn des russischen Krieges hat er eine Rede vor dem ukrainischen Parlament gehalten. David Zajons.
Stehender Applaus der Abgeordneten und eine innige Umarmung zwischen Polens Präsident Duda und dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj. So begann diese denkwürdige Sitzung des ukrainischen Parlaments. Wie soll ich jetzt bitte sprechen, wenn ich vor Rührung kaum Luft bekomme? Fragte Andrzej Duda zu Beginn seiner Rede in die Runde. Und an Präsident Selenskyj gewandt, sagte er mit zittriger Stimme: Ich danke dir von ganzem Herzen. Es war ein Auftritt mit großer Symbolkraft. Polen gilt als der vielleicht wichtigste Verbündete der Ukraine. Und Duda ist seit Kriegsbeginn das erste ausländische Staatsoberhaupt, das im ukrainischen Parlament spricht. Danke, dass ihr Europa gegen die Barbarei und den neuen russischen Imperialismus verteidigt, rief Duda den Ukrainerinnen und Ukrainern zu. Und er stellte klar, dass nur die Ukraine das Recht habe, über ihre Zukunft zu entscheiden. Es kann keine Verhandlungen über Entscheidungen über den Kopf der Ukraine hinweg geben. Damit spielte Duda wohl unter anderem auf Frankreichs Präsident Macron an, der vor einer Demütigung Russlands gewarnt hatte. Polens Präsident sagte in seiner Rede, die Glaubwürdigkeit des Westens und ihre Werte, Demokratie, Menschenrechte, Solidarität, stünden auf dem Prüfstand. Die Zeit und eure Zukunft werden zeigen, ob diese Werte nur schön klingen, aber nichts bedeuten, wenn sie auf die brutale Wirklichkeit treffen, oder ob sie wirklich etwas bedeuten. Wir können es nicht zulassen, dass sich diese Werte als leere Worte entpuppen. Nach Bucha, Borodjanka und Mariupol könne es keine Rückkehr zu Business as usual mit Russland geben, so der polnische Präsident. Auch beim Thema EU-Mitgliedschaft stellte sich Duda voll auf die Seite der Ukraine und versprach, alles in seiner Macht Stehende zu tun, damit das Land vollwertiges Mitglied der EU werde. Außerdem forderte Duda, dass Russland für den Wiederaufbau der Ukraine zahlen müsse. Dafür sollten die bei westlichen Banken eingefrorenen russischen Währungsreserven genutzt werden. Und die sind riesig. Immer wieder wurde Duda vom Applaus der ukrainischen Abgeordneten unterbrochen. Der ukrainische Präsident Selenskyj nannte Dudas Rede historisch.
Duda in Kiew. Die Überleitung zu unserem nächsten Thema, den Reiseaktivitäten des Bundeskanzlers, wäre jetzt besonders einfach, doch auch ziemlich platt. Deshalb jetzt ganz nüchtern. Bundeskanzler Olaf Scholz ist zum ersten Mal seit Amtsantritt nach Afrika gereist. 3 Tage in 3 Ländern. Auftakt 3 Länder in 3 Tagen. Auftakt Senegal. Hauptanliegen Mission Gasversorgung. Georg Schwarte aus Dakar.
Der russische Angriffskrieg stand thematisch im Zentrum der Gespräche zum Auftakt der ersten Afrikareise des Kanzlers mit Stopp im Senegal. Der Kanzler sprach im Beisein des senegalesischen Präsidenten Macky Sall in der Hauptstadt Dakar von dramatischen globalen Herausforderungen, vor denen die Welt stehe, unter anderem auch im Bereich der Nahrungsmittelsicherheit in Afrika. Scholz sagte dem Senegal deutsche Hilfe zu und lud als Vorsitzender der G7 den Präsidenten Senegals Ende Juni zum G7-Gipfel nach Elmau ein. Der senegalesische Präsident wiederum verurteilte öffentlich die russische Aggression, verteidigte aber die Haltung zahlreicher afrikanischer Staaten, so auch Senegals, sich bei einer Abstimmung vor den Vereinten Nationen über eine Verurteilung enthalten zu haben. Afrika wolle nicht Verbündeter sein, so Macky Sall, sondern Afrika wolle Frieden. Der senegalesische Präsident kündigte an, demnächst nicht nur nach Moskau, sondern auch in die Ukraine reisen zu wollen. Kanzler Scholz erneuerte, gefragt nach seinen Reiseplänen nach Kiew, dass er die deutsche Unterstützung auf geeignete Weise fortsetzen werde, ohne eigene Reisepläne anzukündigen. Neben dem Ukraine-Krieg standen dann vor allem Fragen einer künftigen Energiepartnerschaft im Mittelpunkt. Senegal verfügt vor allem im Norden über noch nicht erschlossene Gasfelder. Scholz sagte, man wolle mit dem Senegal natürlich nicht nur bei den Erneuerbaren kooperieren, sondern das auch mit Blick auf mögliche Flüssiggaslieferungen nach Europa tun. Es sei eine Sache, so Scholz, die gemeinsam zu verfolgen Sinn mache. Senegals Präsident sagte, bereits bis 2030 werde der Senegal seine Gasförderung so weit ausbauen, dass natürlich auch Europa beliefert werden könnte, vorausgesetzt, sein Staat werde angemessen am Gewinn beteiligt. Nach der Besichtigung eines mit deutscher Hilfe gebauten Solarkraftwerks fliegt der Kanzler weiter zu seiner zweiten Station der Afrika-Reise in den Niger. Dort will Scholz morgen unter anderem ein Ausbildungslager deutscher Soldaten für nigrische Spezialkräfte nahe der malischen Grenze besuchen.
Der Krieg in der Ukraine überschattet nicht nur die Reise des Kanzlers nach Afrika, sondern auch das Weltwirtschaftsforum in Davos. Zum Auftakt dominiert dort traditionell die Kritik an diesem Elitetreffen. Dorothee Holz.
Gut 100 DemonstrantInnen haben sich am Nachmittag in Davos Platz, nicht weit vom Kongresszentrum des Weltwirtschaftsforums, versammelt. Die starke Polizei- und Militärpräsenz sowie die teure Anreise hätten eine größere Teilnehmerzahl verhindert, so die Organisatoren. Die Proteste richteten sich gegen den Klimawandel, aber diesmal fehlte der Star der Klimabewegung, Greta Thunberg. Sie hat ihre Teilnahme in Davos abgesagt. Dafür hatte die 99%-Initiative, die gegen Steuerungerechtigkeit protestiert, eine prominente Fürsprecherin, Pharmaerbin Marlene Engelhorn. Sie gehört der Initiative Vermögende für eine Vermögensteuer an, möchte selbst den größten Teil ihres zweistelligen Millionenerbes spenden. Sie fordert einen transparenten Diskurs über Steuergerechtigkeit. Stattdessen kämen die Eliten hier in Davos nur hinter verschlossenen Türen zusammen. Anlässlich des Weltwirtschaftsforums fordert auch Oxfam höhere Steuern für Konzerne und Superreiche, um die Krisenfolgen abzufedern.
Deutschlandfunk, 17 Minuten nach 11. In Sachen Viruserkrankungen hört man jetzt automatisch genauer hin. Die Affenpocken geben momentan Grund zur Beunruhigung. Zwar drohe keine neue Pandemie, aber das Auftreten in zahlreichen Ländern außerhalb Afrikas ist laut Experten ungewöhnlich. In Deutschland gibt es bereits 3 Fälle, die bekannt sind. In Großbritannien heißt es, gibt es täglich neue Fälle. Affenpocken sind ein Thema neben vielen anderen auf dem Weltgesundheitsforum. Das hat heute begonnen. Katrin Hondl aus Genf.
It's good to see you.
Es ist gut, Sie zu sehen. Freundliche Worte von WHO-Generaldirektor Tedros vor der 75. Weltgesundheitsversammlung in Genf. Es ist das erste echte Treffen der 194 WHO-Mitgliedstaaten nach über 2 Jahren Pandemie. Und wie Pandemien künftig weltweit besser bekämpft und die Weltgesundheitsorganisation generell gestärkt werden kann, darum wird es unter anderem gehen diese Woche. Die Mitgliedstaaten müssten mehr investieren in die chronisch unterfinanzierte Organisation, so der Appell von UN-Generalsekretär Guterres.
There is no greater return on investment than health.
Keine Investition bringt so viel wie die Investition in Gesundheit, so Guterres. Für die Menschen, für die Wirtschaft und Jobs, für Frieden und Sicherheit für unseren Planeten. Gesundheit ist Hoffnung. Ich fordere Sie hier heute dazu auf, investieren Sie in eine bessere Gesundheit für alle, investieren Sie in Hoffnung.
Invest in Hope.
Gesundheit für Frieden, Frieden für Gesundheit lautet das Motto der Weltgesundheitsversammlung, denn, so WHO-Chef Tedros, Kriege erschüttern und zerschmettern die Fundamente von stabilen Gesellschaften noch mehr als Pandemien.
More even than pandemics, war shakes and shatters the foundations on which previously stable societies stood.
In 14 Ländern habe die WHO allein dieses Jahr mehr als 370 Angriffe auf Gesundheitseinrichtungen verifiziert, bei denen fast 300 Menschen getötet oder verletzt wurden. Auch die WHO sei immer wieder Ziel von Angriffen. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron betonte in einer Videoansprache die Solidarität Frankreichs und der Europäischen Union mit der Ukraine und verurteilte die russischen Angriffe erneut scharf.
Les conséquences de cette guerre sont dévastatrices.
Die Folgen dieses Krieges sind verheerend für die Bevölkerung ebenso wie für die Gesundheitseinrichtungen und ihr Personal, die gezielt angegriffen wurden. Er danke der WHO, so Macron, für die Entschlossenheit, mit der sie vor Ort alles unternehme, um nichtsdestotrotz das Recht auf Gesundheit der Menschen zu schützen. Die Medizin, die am meisten benötigt werde, könne die Weltgesundheitsorganisation nicht liefern, sagte WHO-Chef Tedros, nämlich Frieden. Er erinnerte daran, dass Waffengewalt nicht allein die Menschen in der Ukraine bedroht, sondern auch in Afghanistan, Jemen, Somalia, Südsudan, Syrien und in seinem Heimatland Äthiopien.
I'm a child of war.
Ich bin ein Kind des Krieges, sagte Tedros, sichtlich bewegt. Die Weltgesundheitsversammlung tagt bis zum kommenden Samstag. Voraussichtlich am Dienstag steht die Wiederwahl von Tedros als Generaldirektor auf dem Programm. An diesem Montag wird auch Bundesgesundheitsminister Lauterbach in Genf eine Rede halten. Deutschland ist der größte Beitragszahler der WHO und gilt als wichtiger Impulsgeber in der UN-Organisation.
Für 9 Euro den Nah- und Regionalverkehr nutzen. Ab morgen beginnen Deutsche Bahn und zahlreiche Verkehrsverbünde, das vergünstigte Monatsticket zu verkaufen. Freitag wurde es erst vom Bundesrat beschlossen und Kritik an der Finanzierung gibt es immer noch. Anja Günther.
Mit 2,5 Milliarden Euro unterstützt der Bund das 9-Euro-Ticket, Geld, mit dem die Länder im Juni, Juli und August Einnahmeausfälle im öffentlichen Personennahverkehr ausgleichen sollen. Kritik, der Bund gebe zu wenig Geld, wies Bundesverkehrsminister Wissing zurück. Der Bund habe alles auf den Tisch gelegt, was die Länder brauchen, sagte Wissing im ARD-Bericht aus Berlin. Befürchtungen, Bahnen und Busse könnten ab dem 1. Juni hoffnungslos überfüllt sein, kommentierte der FDP-Politiker mit den Worten, es seien die Bundesländer gewesen, die darauf gedrängt hätten, dass das 9-Euro-Ticket bundesweit gilt. Er setze und vertraue darauf, dass die Länder dies nun auch steuern könnten, so Wissing. Das 9-Euro-Ticket ist Teil zweier umfangreicher Entlastungspakete, die Bundestag und Bundesrat beschlossen haben. Union und Linken gehen die geplanten Entlastungen nicht weit genug. Sie fordern vor allem mehr Geld für Menschen mit geringem Einkommen, für Studierende sowie für Rentnerinnen und Rentner. Niedersachsens Ministerpräsident Stefan Weil, SPD, sagte der ARD, es gebe einige durch steigende Energiekosten besonders belastete Gruppen, bei denen man noch einmal nachdenken müsse. Studierende und Rentner gehörten dazu.
Die Reaktion von Klimaschützern weltweit war eindeutig. Freude und Erleichterung über den Wahlsieg der Labour-Partei in Australien oder besser gesagt über die krachende Niederlage der bisherigen konservativen Regierung. Diese wurde nämlich lange als Klimasünder bezeichnet und der neue Anthony Albanese will alles besser machen in Sachen Klimaschutz als der alte, als der Mann von gestern.
Für Scott Morrison, den Mann von gestern, war es eine Nacht der Enttäuschung.
It's a night of disappointment for the Liberals and Nationals.
Während sich der Neue bei den Australiern für die außergewöhnliche Ehre bedankte.
Thank you for this extraordinary honor.
Anthony Albanese's Labour-Partei löst nach 9 Jahren die liberal-konservative Regierung in Down Under ab. Schon am Montag wird der 59-Jährige als neuer Premierminister vereidigt. Am Dienstag trifft der US-Präsident Joe Biden.
I definitely want someone that is going to take the climate crisis seriously because
Klimawandel, das war für die Wählerinnen und Wähler eines der wichtigsten Themen. Wir brauchen jemanden, der die Klimakrise ernst nimmt. Australien hinkt so weit hinterher. Wir müssen für unsere Kinder mehr gegen den Klimawandel tun. So klang das in beinahe allen Antworten der von den Fernsehsendern Befragten. Dabei galt Australien lange als das Land mit den weltweit meisten Leugnern des menschengemachten Klimawandels. Doch die verheerenden Busch- und Waldbrände sowie die schweren Überschwemmungen der letzten Jahre haben zu einem Stimmungswandel geführt. Die Schäden für die Landwirtschaft sind verheerend, immer mehr Flächen sind nicht mehr bewirtschaftbar, sodass auch die eher konservative Landbevölkerung den Zusammenhang zwischen Klimawandel und Extremwetterlagen zunehmend akzeptierte. Doch Premier Scott Morrison wollte an der Kohle festhalten. Australien ist nach wie vor einer der weltgrößten Kohleexporteure. Bis heute legendär ist sein Auftritt mit einem Stück Kohle im Parlament.
This is coal. Don't be afraid. Don't be scared.
Das ist Kohle, rief der damalige Finanzminister den Abgeordneten zu. Es gibt keinen Grund, sie zu fürchten. Australische Arbeiter haben sie aus dem Boden gegraben und sie sichert unseren Wohlstand seit mehr als 100 Jahren. Dabei hängen heute noch gerade 50.000 Arbeitsplätze an der Kohle. während Down Under gleichzeitig so viel Platz und Sonne hat, dass es die halbe Welt mit Solarenergie versorgen könnte. Doch die Kohlelobby ist nach wie vor mächtig, zumal sie vielen Politikern nach deren Ausscheiden gut bezahlte Posten anbietet. Auch diese Kungelei erboste viele. Scott Morrison hat das Ausmaß des Stimmungswandels unterschätzt. Zwar leugnet er die Folgen des Klimawandels für Australien nicht länger, aber Priorität hat nach wie vor die Kohle. Australien hat bis heute den weltweit höchsten CO2-Ausstoß pro Kopf. Was er den Kindern von Fridays for Future antworten wolle, fragte die Opposition im Parlament. Morrisons Antwort:
Kids should go to school. That's what we're committed.
Kinder sollten in die Schule gehen und nicht Schule schwänzen, um sich um Probleme zu kümmern, zu deren Lösung sie nichts beitragen können. Schulen sollten nicht in Parlamente verwandelt werden. Das aber war eindeutig der Sound von gestern. Australiens Wählerinnen und Wähler wollten den Wechsel und der Labour-Wahlkampf mit dem Versprechen für eine bessere Zukunft traf offenbar den Nerv. Der künftige Premier Anthony Albanese sprach nach seinem Wahlsieg über seine Herkunft.
It says a lot about our great country.
Es sagt eine Menge über dieses großartige Land, dass der Sohn einer alleinerziehenden Mutter, die behinderte Frührentnerin war, der in einer Sozialwohnung aufwuchs, heute vor euch stehen kann als australischer Premierminister.
Can stand before you tonight as Australia's Prime Minister.
Das Wort Klimawandel kam in seiner Siegesrede übrigens nicht vor. Auch im Labour-Wahlkampf spielte das Thema eine Nebenrolle. Viele politische Beobachter fragen sich denn auch, ob die neue Regierung sich angesichts des dramatischen Wirtschaftseinbruchs in Australien tatsächlich mit der mächtigen Kohleindustrie anlegen wird.
Der Beitrag von Holger Senzel, der schließt diese Tageszusammenfassung ab. Abgerundet wird sie jetzt von der Presseschau von Jan Altmann, präsentiert von Christoph Wittelsbürger.
Im Mittelpunkt der Meinungsseiten steht weiter der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine. Die Frankfurter Rundschau erwartet einen blutigen Abnutzungskrieg. Das ändert auch leider kein italienischer Friedensplan, solange der russische Despot Putin nicht gesprächsbereit ist. Auf diesen Stellungskrieg stellt sich auch der ukrainische Präsident Zelensky ein. Das bedeutet für Kiews Verbündete in den USA und Europa, dass sie das Land noch lange mit Geld und Waffen unterstützen und den Geflüchteten helfen müssen. Ähnlich sieht das die Neue Osnabrücker Zeitung. Wladimir Putin beschränkt sich nicht auf Bomben und Granaten. Seine Kriegsführung geht weit darüber hinaus, wie die Blockade der ukrainischen Häfen zeigt. Putin setzt auf Hunger als Waffe. Wer diesem Mann beikommen will, braucht einen langen Atem. Die Süddeutsche Zeitung bemerkt zur Eroberung Mariupols: Der Fall der Stadt, die Russland als unverzichtbar sah, um eine Landbrücke von der besetzten Krim ins nur ein paar Dutzend Kilometer östlich von Mariupol liegende Russland zu beherrschen, war seit Kriegsbeginn eine Frage der Zeit. Er durfte aber dazu beitragen, ein russisches Mindestkriegsziel zu erreichen, die Eroberung der gesamten Ostukraine. Die Volksstimme aus Magdeburg äußert sich zur Ankündigung von Janine Wissler, wieder als Vorsitzende der Linkspartei zu kandidieren. Vielleicht schafft es Janine Wissler mit der Nassforschheit, die sie bei ihrer Bewerbung an den Tag legt, den Parteichefposten zu behalten. Die Linke versinkt bei einer Wahl nach der anderen mehr in der Bedeutungslosigkeit, hat einen Sexskandal am Hacken und nur noch eine von zwei Vorsitzenden. Wer da ernsthafte Analyse betreiben wollte, müsste verzweifeln. Die Berliner Zeitung bewertet Wisslers erneute Kandidatur als mutigen Schritt. Die Flügelkämpfe gehören zwar zur linken Identität, doch inzwischen verprellen diese die Wähler, die gar nicht mehr wissen, wofür die Partei steht. Die Linke in die Erfolgsspur zurückzubringen, ist eine schwierige Aufgabe. Wissler wird aufräumen müssen. Die Zeitung Die Welt schreibt zu den Affenpocken, ein Virus, das über Jahrzehnte fast nur in Zentral- und Westafrika auftrat, scheint die Welt zu erobern. Und nach 2,5 Jahren Corona ist es kein Wunder, wenn die Öffentlichkeit hypernervös reagiert und mancher vielleicht das Schlimmste befürchtet. Doch eine Pandemie wird es nach derzeitigem Kenntnisstand mit diesem Virus nicht geben. Die Frankenpost aus Hof kritisiert, erneut ist die Kommunikation vielstimmig und teils widersprüchlich. Während die eine Behörde von Ansteckung nur bei engem Körperkontakt spricht, teilt die andere mit, dass das Virus auch durch die Atemluft übertragen werden könnte. Es wird deutlich, dass sich strukturell in Deutschland nichts geändert hat.
Danke, Christoph Wittelsbürger, für diese Presseschau. Das war der Tag im Deutschlandfunk. Ums Queersein im Fußball geht's jetzt hier im Sportgespräch. Meine Kollegin Marina Schweizer erwartet Sie dazu gleich im Anschluss. Ich bin Jonas Rehse. Danke fürs Zuhören. Guten Abend.